Hadi, bist du jetzt soweit?
Ich laufe schon, ich recorde schon.
Okay, dann drücke ich mal auf den Opener und drücke ich auf die Uhr. Oder zuerst auf den Opener und dann auf die Uhr. Ich guck mal. Ich habe erst die Uhr gemacht.
Tratsch und Tacheles. Mit Tesfay und Tesfu.
Einen wunderbaren guten Tag und herzlich willkommen zur zweiten internationalen Ausgabe von Tratsch und Tacheles.
Guten Tag. Die liebe Haditschki ist, wie es sich gehört, immer noch im Urlaub.
Jet-Setter-Lifestyle.
Jet-Set-Hadi. Und ich bin im Studio ganz alleine, hab's mir ein bisschen schön eingerichtet. Und ja, vermisse dich aber natürlich, liebe Hadi, und will aber natürlich trotzdem wissen, wie es dir geht und wie dein Urlaub bisher ist.
Ach, bis jetzt ist ja ganz toll. Ich kann ja erzählen, dass ich hier gerade tatsächlich, also wirklich frech fast, im Badeanzug mit so einem lockeren Leinenhemd übergeworfen sitze, weil wir gerade eine kleine Bootstour gemacht haben.
Wow.
Das klingt so schlimm, ekelhaft, ne? Aber genauso.
Naja, was macht man doch im Urlaub?
So, ja, ne?
Wäre doch also doof, wenn du da jetzt so leiden würdest und sagen würdest, ich will jetzt keinen Spaß haben. Du musst schon gönn dir machen.
Nein, ich mache auch gönn mir. Also, und wir haben auch Glück. Also, das Wetter ist total toll. Ich habe ja gerade irgendwie mitgekriegt, in Berlin ist so, geht so.
Ja, ist schon heiß gerade. Schon heiß halt.
Ach, es ist heiß. Okay, na
ja,
dann
schon
ist es
bisschen viel heiß.
Heiß soll es ja sein, ne? Aber also hier ist fein. Heute ist ein bisschen Wind, deshalb wundert euch nicht, wenn es hin und wieder mal im Hintergrund ruckelt. Das ist der Wind, der hier durch das Haus weht. Das klingt alles. Eine Ocean Breeze.
Yeah.
Oh, meine Güte. Ja, nee, das ist das. Aber es ist total toll hier. Ich komme auch langsam an und habe auch schon so ganz abgefahrene Stories zu den anderen GästInnen hier,
okay,
in unserem Hotel entwickelt.
So gossipmäßig oder was?
Ja, so ein bisschen. Ich habe so eine Lieblingsgästin, die jeden Morgen zum Frühstück in wirklich den feinsten Klamotten und dem tollsten passenden Hut zu ihren Sachen kommt.
Wow.
Und ich frage mich halt, ob die wirklich mit so einem Schrankkoffer angereist ist, ne? Weil die Hüte, die müssen ja auch einfach, oder ob sie in so einer Hutbox,
ja,
angekommen ist. So richtig wie so in den 70er Jahren, so ein bisschen flashig so. Und das ist meine Lieblingsgästin. Jeden Morgen frage ich mich, was sie wohl heute trägt. Das ist toll, weil ich sehe jeden Morgen beim Frühstück einfach aus wie so ein Fisch einfach so. Bist du wie so ein Blub. Komm da einfach so an, hab mir gar keine Mühe gegeben irgendwie. Und dann sitzen da aber, also ich habe einfach festgestellt, wie schön ich das finde, wenn es Leute gibt, die sich fürs Frühstück und so fürs Abendessen total schick machen. Also das finde ich toll. Auch wenn wir dann so manchmal essen gehen und man muss leider sagen, es sind meistens Frauen, die sich so viel Mühe geben, dass die dann da so, weißt du, so über die Promenaden flanieren und irgendwie tolle Sachen. Das ist so schön. Da freue ich mich immer drüber.
Ja, weißt du, ich glaube, du freust dich so doll darüber, weil es dich auch an uns erinnert.
Ja.
Weil ich ja auch immer so sehr aufgebrezelt bin und du dann eher, ja, ich wollte, ja, du sagst Fisch.
Es ist aber so.
Einfach ein bisschen anders um die Ecke gekommen. Und wahrscheinlich erinnert dich diese sehr glamouröse Frau einfach
ein bisschen an dich.
Und das macht dir dann so ein wohliges Gefühl. Und ich habe dir ja letztens ja auch schon geschrieben, dass ich ja ganz genau weiß, dass du mich sehr, sehr vermissen musst auch gerade. Und dass das sehr, sehr schwer für dich ist.
Das ist sehr schwer für mich. Und dann denke ich immer, ach guck mal, da ist meine andere alte weiße Frau. Weißt du, wenn die im Studio schon nicht bei mir ist, dann habe ich da meine andere sehr glamouröse, sehr aufregende alte weiße Frau, die immer mich so ein bisschen daran erinnert, dass ich mir eigentlich mal mehr Mühe geben sollte. Es ist eigentlich 1:1 ist sie eigentlich du.
Es ist so, wie es ist.
Und es ist einfach Fakt.
Ich habe letztens auch, wenn wir schon ein bisschen bei Glamour sind, ich habe ja meinen kleinen Glamour-Moment gehabt, wenn es um Fußball geht. Nämlich ich habe ja durch eine Quelle erfahren, durch einen Insider, den ich hier schützen muss, habe ich erfahren, dass ja im Fußball ganz schön viel Gossip und ganz schön viel Tratsch unterwegs ist. Bei all diesen doch so scheinbar sehr, sehr männlichen Männern, die ja nie Gossip machen, weil männliche Männer machen ja nicht Gossip und Tratsch. Und dann habe ich aber mal erfahren, so wow, look at you Fußball, da sind ja ganz schöne Tratschis unterwegs und auch ganz schöne Gossip-Maker. Eine Geschichte finde ich ja ganz, ganz spicy und zwar die von meinem Ex-Lover Gomez. Gomez, der war mal bei FC Bayern und war da eigentlich super erfolgreich.
Genau.
Und dann ist der gewechselt. Und dann hat man sich so gefragt, warum wechselt der denn jetzt? Bei FC Bayern läuft doch alles super bei dem. Und dann hat mir meine Quelle erzählt, die ich hier wie gesagt nicht namentlich nennen darf, dass der Gomez eine Affäre hatte mit der damaligen Freundin von Schweinsteiger, mit Sarah Brandner. Und das hat den Schweinsteiger wohl so sauer gemacht, dass der gesagt hat, pass mal auf, ihr Leute, lieber FC Bayern, entweder ich oder der Gomez.
Ja.
Und dann hat der FC Bayern gesagt, gut, dann ist es der Gomez. Und dann war der auf einmal Fucicato und wird auch deswegen wohl nie wieder zurückkommen.
Nein, der kommt auch nicht zurück. Also ganz unabhängig davon, dass der ja jetzt ohnehin auch bald seine Karriere beenden wird. Der ist dann nach Florenz gegangen. Und was man sich so ein bisschen, was einen so gewundert hat.
Er ist nicht gegangen, Hadi. Er wurde gegangen. Jetzt sag das mal so, wie es ist.
Man hat sich so gewundert, war so... Florenz? Mhm. Okay, ich meine, wunderschöne Stadt, I get it, aber so fußballmäßig gibt es noch andere italienische Vereine und so.
So halt, ne?
Und dann hat er das nochmal so gedreht, so nach dem Motto, ja, ich will nochmal meinen Horizont erweitern und man war so, ja, Bruder, laber nicht so. Ich weiß nicht, was die Story dahinter ist, aber das riecht einfach ein bisschen fishy.
Ja.
Und so ist es dann auch gewesen, ja.
Krasse Nummer, ja. Hadi. Krasse Nummer.
Von der Story gibt's, glaube ich, gibt's so ein paar, ja. Also da ist ja niemand sicher. Die haben einfach wirklich zu viel Zeit.
Ja.
Da ist keiner sicher, keine sicher, niemand. Niemand, also ja, es ist wirklich dramatisch, was da alles bei denen passiert.
Es ist wirklich sehr dramatisch.
Tarek, ich finde es aber auch wirklich sehr bezeichnend, dass es dieser Moment, so ein Drama-Moment ist, der wirklich erst deine Liebe zum Fußball erzündet. Weißt du, nicht die sportliche Leistung oder sonst, du bist so, nein, I'm here for the human drama, so, ne, for the dramedy.
Naja, weil die sportliche Leistung halt auch einfach in meinen Augen nicht so groß ist, denn wie gesagt, das hatten wir auch schon tausendmal, einen Ball in einen Kasten treten. Naja, aber Hadi, weißt du was? Ich bin ja letzte Woche, war ich auf Spotify unterwegs. Ich bin ja gerade nicht auf Insta und deswegen habe ich so Zeit, auf anderen Plattformen unterwegs zu sein. Und dann bin ich so ein bisschen durch Spotify durch und dann habe ich gesehen, dass eine Person, die ich unfassbar toll finde, einen neuen Song hat.
Der Hit der Woche.
Hadi.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Ja, pass auf. Letzten Freitag, ja, am 25.06. hat Planning to Rock eine neue Single rausgehauen.
Mhm.
Und diese Single heißt Gay Dreams Do Come True. Und Planning to Rock, ich muss es mal sagen für alle, die vielleicht Planning to Rock nicht kennen. Planning to Rock kenne ich seit 2013. Da ist nämlich, glaube ich, das zweite oder dritte Album, das erste 2006 und dann 2013 irgendein Folgealbum raus. Und das hat mich damals sehr, sehr krass abgeholt, denn Planning to Rock macht so Avantgarde-Elektro-Pop, housey mit unfassbar feministischen Texten und super deep. Und aber die Beats sind sehr poppy, aber trotzdem auch Avantgarde. Und du denkst dir so, irgendwie so eine Disco-Nummer, aber dann musst du halt zuhören. Und da geht's halt irgendwie um trans sein, um non-binary sein. Denn Planning to Rock ist non-binär und trans. Und also musikalisch wie inhaltlich einfach grandios in meinen Augen. Und es gibt so einen Song, der heißt zum Beispiel Let's Talk About Gender Baby. Der ist eben von diesem eben besagten 2013 Album. Und seitdem bin ich Planning to Rock mega Fan. Und jetzt quasi zum Ende des Pride-Monats kommt Planning to Rock mit der neuen Single um die Ecke. Gay Dreams Do Come True. Und das ist einfach so gay, aber auf so eine geile Art und Weise gay, dass du einfach nur... Ich liebe es. Es ist so Disco und so ein bisschen 80er
geil.
Und einfach auch so sehr penetrant.
Ja.
Einfach geil. So cheesy, geil, gay, queer, Disco-Kugel, Studio 54, einfach nur Party.
Full on,
richtig
einfach
geil.
Richtig direkt, auch
ja.
Small bisschen auch, ne? Liebe ich.
Oh, ich liebe Planning to Rock und ich liebe diesen Song so, so sehr und ich gehe fest davon aus, Hadi, dass sich dieser Song in meinem Jahresrückblick bei Spotify, also dass dieser Song wird aufkommen, denn ich bin jetzt schon sehr auf der Repeat-Taste.
Das ist aber verrückt, denn das wäre ja auch wahrscheinlich einer der wenigen neuen Songs, die mal diesmal bei dir in die Jahrescharts schaffen, sonst schaffen sie eigentlich immer eine alte Songs,
nee, Hadi,
oder
dieses
nicht?
Jahr ist was passiert. Ich bin
oder?
Jetzt richtig, ich bin bei den jungen Leuten, pass auf, denn ich bin ja gerade obsessed von Dua Lipa. Also Dua Lipa ist einfach, jeder Song von ihr ist ein Hit.
Ja, klar.
Also selbst die Songs, die nicht veröffentlicht werden, haben alle Hitpotenzial. Du gehst durchs Album und denkst dir so, okay, was ist mein Lieblingssong? Der, der ja auch. Und dann ist es so 10 Songs, ein Hit.
Ja.
Es ist für mich unglaublich. Ich liebe Dua Lipa, wenn du zuhörst. Ich liebe dich.
Und dann ist es halt auch schon schlimm bei Dua Lipa, finde ich ja, dann siehst du die halt auch noch und denkst dir, wow,
ja.
Okay, was passiert hier?
Ja.
Warum sieht die so aus? Das ist einfach, ich weiß nicht, wie man die... Die sieht einfach aus wie am Reißbrett entworfen, oder?
Ja.
Also sie sieht ja noch nicht mal echt aus, aber die natürlich ist sie echt. Aber die sieht, das ist einfach crazy.
Toll. Toller Mensch, Adi.
Ja, aber hauptsächlich eine tolle Künstlerin und ich bin sehr gespannt auf deinen Hit der Woche und wie hoch er am Ende des Tages deinen Spotify-Jahrescharts enden wird. Und ich bin auch gespannt, ob in deinen Spotify-Jahrescharts ein Song von Britney Spears auftauchen wird.
Der Tratsch der Woche.
Der geht natürlich um Britney Spears, denn in der letzten Woche war ihre Anhörung das erste Mal, dass sie sich selber in Sachen Conservatorship zu Wort melden durfte. Das war eine Anhörung, die schon im letzten Jahr beantragt wurde, was ich einfach schon heftig finde, dass es sozusagen dann über 12 Monate braucht, bis sie dann auch tatsächlich dann spricht. Und was wir gehört haben, war so heftig, dass man sich zum Teil dachte, ja, habe ich schon so kommen sehen und gleichzeitig dachte, hätte ich nie gedacht, dass es so heftig ist.
Ja, weil Hadi, wir haben ja vor einiger Zeit über diese neue Doku auch gesprochen, wo es um das Free Britney Movement geht und sehr viele Fans zu Wort kommen, auch WegbegleiterInnen zu Wort kommen, aber eben Britney Spears nicht zu Wort kommt. Mhm. Und wir beide sind ja schon so ein bisschen in diesem Free Britney Movement drin und haben auch viele Zweifel auch einfach schon vor der Doku weggeräumt, im Sinne von, wir glauben schon sehr, sehr stark, dass hier was krass schief läuft. Deswegen hat diese Doku uns jetzt nicht so komplett in dem Sinne schockiert, von wegen, oh mein Gott, das wusste ich ja gar nicht, sondern eher nochmal so bestärkt in dem, was wir eh schon gedacht haben. Aber wir haben ja auch darüber gesprochen, dass uns eine Stimme halt einfach krass fehlt.
Genau.
Und das ist eben die von Britney Spears. Und jetzt spricht Britney Spears und wir hören quasi, wie sie vor der Richterin spricht, über 20 Minuten. Sehr aufgeregt auch, aber das ist ja auch logisch, denn es geht ja wirklich um die Wurst. Sehr aufgeregt und auch sehr, nicht emotional, aber du merkst schon, sie wird dann auch öfters ja dann so gestoppt von wegen, hey, können Sie bitte ein bisschen langsamer sprechen, damit wir das ja auch gut dokumentieren können. Und du merkst wirklich, wie sie das dann hört, aber dann trotzdem wieder in derselben Geschwindigkeit spricht. Jeder Mensch kennt es ja, wenn man so nervös ist und dann man gar nicht mehr richtig hört, was das Gegenüber da von einem verlangt. Und natürlich war ich niemals so aufgeregt, wie Britney Spears jetzt aufgeregt sein muss. Aber man fühlt da schon sehr, sehr mit und denkt sich so, fuck.
Ja, Mann.
Was ist diesen Menschen eigentlich alles passiert?
Ja, und wenn sie das dann eben erzählt, wie gesagt, das ist halt so der Moment, wo man sich dann so fragt, okay, ich hab's kommen sehen, aber dass es so heftig ist, habe ich schlicht und ergreifend nicht erwartet. Also sie enthüllt zum Beispiel, dass ihr Therapeut ihr neue Medikamente verschrieben hat, weil sie, und das fand ich wirklich heftig, unkooperativ ist. Das klingt wirklich wie aus so einem Horrorfilm, irgendwie finde ich aus den 50er, 60er Jahren, wo einfach so PatientInnen ruhig gestellt werden mussten. So. Und sie war unkooperativ, nur weil sie nicht eine weitere Show in Las Vegas machen wollte. Er setzte sie unter Lithium heißt es auf Englisch. Das ist ein starkes Medikament, das bei schweren bipolaren Störungen und Depressionen eingesetzt wird. Das fand ich schon mal heftig. Und das aber auch total umstritten ist, weil es natürlich auch wirklich, wirklich heftige Nebenwirkungen hat, auch physischer Art. Dann hat sie auch noch gesagt, und das fand ich persönlich als Frau, die selber einen Uterus hat, besonders schlimm. Und zwar hat Britney Spears eine Spirale gehabt und wollte die rausnehmen, als sie ein weiteres Kind wollte. Und das wurde ihr nicht erlaubt. Und das fand ich schon sehr heftig, weil das einfach ein Eingriff in deine Reproductive Rights ist, wo ich mir so denke, what? Wer will denn da mitsprechen? Also was ist das? Also was passiert hier? Beziehungsweise ist ein Eingriff in deine Autonomie über deine Reproductive Organs so rum, so, wo ich einfach auch nicht richtig verstanden habe, wie das funktionieren soll. Das fand ich sehr, sehr heftig. Also das hat mich nochmal irgendwie anders auch gepackt, so glaube ich.
Was mich auf jeden Fall auch gepackt hat, war eine Aussage von ihr, wo sie eben sagt, wie kann denn das überhaupt sein, dass ich hier unter Vormundschaft bin? aber zum Beispiel meinem Vater über Konzerte, über Auftritte quasi auch Geld bezahle. Also wie kann das zusammenpassen, dass ich ja eigentlich nicht mündig bin, aber mündig genug bin, um von einem Konzert zum nächsten quasi geschickt zu werden, Geld zu verdienen, was dann wiederum zum großen Teil an die Leute geht, die der Meinung sind, dass ich eigentlich nichts, also eigentlich zu nichts wirklich fähig bin und eigentlich nicht für mein Leben selber sorgen kann. Und das fand ich schon einfach auch nochmal einen krassen Moment, diesen Moment von, auf der einen Seite wird gesagt, du kannst eigentlich gar nichts alleine machen, du bist auch nichts wert, aber auf der anderen Seite schicken wir dich schon auf jeden Fall auch von Managementseite und vom Vaterseite, jetzt musst du aber schon auch noch weiterhin für uns Geld verdienen, obwohl eigentlich bist du ja psychisch gar nicht in der Lage, weil du bist ja psychisch krank, aber auf die Bühne, ja, das geht auf jeden Fall schon. Also das ist schon eine Art und Weise, wo ich mir denke, dass das überhaupt auch dann gerichtlich so lange so weit ging, wo ich denke ich mir schon so, wow, krass.
Und weißt du, was ich auch heftig finde an der Tatsache ist ja, dass sie für diesen kompletten Prozess zahlt, ne? Also sie zahlt ja für alle beteiligten Parteien. Das sind also die kompletten Prozesskosten trägt Britney Spears, wo ich mir auch so denke, wow, es profitieren nicht nur alle irgendwie finanziell von ihr, sondern sie muss auch tatsächlich einfach die Kosten für diesen Prozess selber tragen. Sie bezahlt also alles auch gegen ihr Vorgehen, gegen ihr eigenes Conservatorship. Sie muss performen, wenn sie krank ist und wenn sie nicht arbeiten will, wenn sie nicht performen will, dann wird sie gegen ihren Willen in eine Klinik eingewiesen. Das finde ich ist schon eine absolute Grausamkeit, also es ist eine Grausamkeit des Schicksals, alles irgendwie. Und dann darf sie halt auch noch nicht mal lieben, wen sie will. Sie darf nicht heiraten, wen sie will. Und wenn ich das richtig verstanden habe, durfte sie sich sogar noch nicht mal ihre Küchenschränke selber aussuchen. Wo man auch so denkt, das kann doch gar nicht sein. Was wollt ihr denn alles regulieren? Also was, wo will man ihr denn dann noch sozusagen die Autonomie nehmen? Also sie hat einfach gar keine. Und das Schlimme an der Sache, finde ich, ist aber, glaube ich, dass das höchstwahrscheinlich alles legal passiert.
Und das ist natürlich sehr, sehr schwer auszuhalten einfach. Also die Tatsache, dass das, was Britney Spears widerfahren ist, aufgrund dessen, was sie wiederum 2008 widerfahren ist, dass das so lange gesetzlich legitim war, diesen Menschen so derartig ja zu entmündigen und auch zu entmenschlichen, ihn aber trotzdem, wie gesagt, wie so eine Preiskuh auf jedes Konzert zu jagen. Also das ist schon in einem demokratischen rechtlichen System schon einfach eine sehr, sehr krasse Nummer, finde ich.
Naja, aber wir müssen uns halt mal anschauen, diese Conservatorships, für wen die eigentlich entwickelt wurden. Conservatorships wurden eigentlich entwickelt für Menschen, die nicht mehr Herr ihrer Sinne sind, die nicht mehr sozusagen frei entscheiden können, weil sie krankheitlich wegen Alzheimer, wegen Demenz oder was auch immer nicht mehr entscheiden können. Und bei solchen Fällen geht man im Grunde genommen davon aus, dass es nicht besser wird. So, das ist eigentlich von da an nur noch bergab gehen kann. Aber das Problem bei Britney Spears ist, dass ja nicht so ein Fall ist. Und selbst wenn wir über ihre Situation 2007, 2008 noch dachten, irgendwie, vielleicht ist das nicht das Allerschlechteste für sie, kann es doch nicht sein, dass es nicht regelmäßig überprüft wird. Und wenn es dann überprüft wird, einfach nur gesagt wird, so ganz plakativ, ohne sie wirklich angehört zu haben, machen wir einfach weiter, ist schon okay so. Ne? Weil, du hast es ja vorhin angesprochen, diese Framing Britney Spears-Doku ist ja eine New York Times-Doku. Jetzt gab es aber zu der Anhörung noch weitere Recherchen, die rausgekommen sind, und in denen stand ja dann zum Beispiel, dass Britney Spears ja eigentlich schon seit längerem versucht, sich von ihrem Vater zu trennen, dass sie also schon länger dieses Conservatorship zumindest ihrem Vater und ihrem jetzt auch ja gewechselten Management abnehmen möchte, so. Und da fand ich das schon heftig, wie lang dieser Streit einfach schon dauert, wie lang diese Frau einfach schon kämpft, und final muss man einfach auch wirklich sagen, dass Britney Spears eine wirkliche, also das, was die für einen langen Atem hat, ne? Also was da andere Menschen einfach schon zusammengebrochen wären und sich was weiß ich was angetan hätten unter Umständen, ne? Ist die halt immer noch da und kämpft wirklich mit allem, was sie hat, dagegen. Und man muss halt sagen, bis vor kurzem war das nicht sonderlich viel, was sie hatte. Da finde ich es wirklich, wirklich bewundernswert, mit welcher Power, mit welchem Durchsetzungsvermögen und mit welchem Durchhaltevermögen sie da rangeht an die Sache. Und habe dann nochmal meine Bewunderung für Britney Spears neu ja, ich möchte nicht sagen neu, das Blödsinn, aber ich habe da einfach noch mal Britney Spears noch krasser bewundert, als ich es vorher schon getan habe.
Was bei mir auf jeden Fall auch passiert ist, ist diese Tatsache, dass ich, wenn ich dann Britney Spears so in den letzten Jahren mal auf Auftritten gesehen habe, ich glaube, jeder Mensch, der Britney Spears Fan ist, hat schon auch einfach gemerkt, dass allein so über die Tanzmoves und wie sie dann sich inszeniert und auf der Bühne auch so ein bisschen, ja, so wie, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen fehl am Platz, so dieses Gefühl von, ich bin hier gerade gar nicht richtig ausgestrahlt hat. Und das hat man dann ihr dann auch, glaube ich, oft dann einfach auch negativ ausgelegt. So nach dem Motto, ja, die kann's einfach nicht mehr. Ja, der Zauber ist einfach vorbei. Dann soll sie doch einfach aufhören. Und irgendwie ist sie doch auch ein bisschen selbst dran schuld, dass es ihr jetzt so schlecht geht, wie es ihr schlecht geht. Und so schlecht geht's ihr ja eh schon mal gar nicht, denn sie ist ja Britney Spears. Und wenn ich jetzt nochmal genau höre, auch wie sie unter Medikamente gesetzt wurde, was für einen Stress dieser Mensch hat, naja, dass die dann irgendwie nicht mehr auf einer Bühne so eine geile Performance abliefern konnte, wie sie es mal getan hat. Ja, okay, Leute, also wen überrascht, dass dieser traurige Blick, der irgendwie immer durchkam, hat einfach einen so krassen Ursprung, den man irgendwie erahnt hat, aber jetzt haben wir es wirklich, also jetzt schwarz auf weiß im Sinne von jetzt hören wir ihr zu, jetzt sagt sie, was aus ihrer Perspektive heraus passiert ist. Und was ich auch nochmal krass finde, ist jetzt dieses Ding von wegen auch die ganzen Fans, ne, die dann gerne mal als ein bisschen, ja, die sind halt crazy, die übertreiben doch und so schlimm ist es doch gar nicht. Ich meine, hallo.
Ey.
Die meisten, was da erzählt wurde, waren keine Verschwörungsideologien. Nein, das war einfach der Struggle, mit dem eine Britney Spears zu kämpfen hatte.
Das ist schon heftig, ne? Also wenn man mal darüber nachdenkt, wie das Ganze überhaupt alles da ans Licht gekommen ist.
Die müssen einen Preis doch gewinnen auch, oder?
Eigentlich schon. Irgendwie
so ein Menschenrechtspreis. Ich meine, das ist wirklich ernst. Also irgendwie
ein Preis, auch, ja,
wo man halt mal sagt, so ey, eure Recherche, eure Liebe für diesen Menschen hat wahrscheinlich auch, ich meine, vielleicht war das auch so eine Kraftquelle von Britney Spears, weißt du, einfach zu merken, so hey, da sind meine Fans und die glauben an mich und ich kann ihr vielleicht noch nicht genau sagen, was hier wirklich abläuft, aber ihr fühlt mich und das gibt mir Kraft. Klingt ein bisschen cheesy, aber vielleicht ist es auch so etwas.
Ich kann mir voll gut vorstellen, dass es genau so war. Und vor allen Dingen ist es halt auch so eine Lektion, weißt du, so für gefällige Musikjournalisten irgendwie zu verstehen, die da so ein bisschen abfällig vielleicht auch drauf geguckt haben auf diese, ne, hysterischen Fans und so. Vielleicht ist das jetzt auch so der Moment, wo man sagt, naja, okay, guck mal, so daneben haben die halt einfach gar nicht gelegen. Aber was ich auch ganz interessant finde ist und jetzt mal spannend finde zu gucken ist, wie wird sich denn Britney Spears es jetzt hier auch weiter verhalten, weil wenn eine Sache sie gelernt hat, ist, wie viel mediale Kraft sie eigentlich hat. Und ich habe das Gefühl, das ist so eine Erfahrung, die in letzter Zeit sehr viele weibliche MusikerInnen machen, so hauptsächlich MusikerInnen machen, die einfach merken, wie viel Strahlkraft sie haben und was für eine eigene Agency eigentlich auch durch Social Media, worüber wir uns ja eigentlich immer wieder ärgern und was halt auch auf jeden Fall seine negativen Seiten hat, aber wie viel eigene Agency eben auch über Social Media haben. Das hat so eine Taylor Swift in letzter Zeit sehr gut für sich einsetzen können und ich hoffe, dass das auch eine Britney Spears in nächster Zeit gut für sich einsetzen können wird und das überhaupt, weil ich glaube schon noch, dass Taylor Swift nochmal eine andere Art von Künstlerin ist, und die nochmal anders sozialmedial irgendwie stattfindet und stattfinden kann und es auch anders bedienen kann als Britney Spears. Aber ich hoffe, dass Britney da vieles gelernt hat und vieles mitnimmt für sich, was sie dann eben in Zukunft auch nochmal anders für sich und ihre eigene Agency einsetzen kann.
Ich bin auch sehr gespannt, Hadi. Ich meine, wir werden natürlich Tratsch und Tacheles-mäßig ganz genau drauf gucken, wie es mit Britney Spears weitergeht. Ich glaube, wir sind uns beide einig, dass wir ihr nur das Beste wünschen und einfach hoffen, dass durch ihre Öffentlichkeit und durch Social Media und durch auch das Movement da jetzt so viel Awareness drauf ist, dass man nicht mehr weggucken kann und dass es auch Konsequenzen gibt für das Management, für den Vater, für den Therapeuten und für alle Menschen, die einfach da involviert sind.
Und die Taschen aufgehalten haben.
Ja, wenn wir schon bei Taschen aufhalten sind, lieber Hadi, also ein Verein hat die Taschen auf jeden Fall ganz schön dick, ja, zugehalten, würde ich mal sagen.
Das Statement der Woche.
Genau, weil, liebe Hadi, die einen, ja, haben die Hände groß aufgehalten und wollten haben, haben, haben. Und die anderen, nämlich die UEFA, hat sich gesagt, wir wollen hier gar nichts haben. Wir machen hier das Ding zu, denn die Regenbogenflagge, also ein wichtiges Statement für Queers und gegen Queerfeindlichkeit, da haben wir keinen Bock drauf. Nein, 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 das kommt uns nicht ins Stadion rein. Da machen wir dicht. Und wir haben ja darüber nämlich letztes Mal auch gesprochen, dass ja, nämlich München, der Münchner Stadtrat, hatte ja vor, die Allianz Arena beim Spiel Deutschland gegen Ungarn als Zeichen gegen Queerfeindlichkeit in der Regenbogenflagge zu beleuchten. Und wir waren ja ein bisschen euphorisch, Hadi. Und dann erfahren wir ein paar Stündchen später.
Oh, es war so frustrierend, dass nichts ist.
Nee, dass die UEFA gesagt hat, nö, da haben wir jetzt keinen Bock drauf.
Ja, Mann.
So, und da stehen wir jetzt, Hadi. Da stehen wir jetzt.
Da stehen wir jetzt nach einem Abend, der auch ohnehin dann noch durchwachsen war. Also, weißt du, wir waren ja wirklich so hoffnungsvoll. Ne?
Wir waren sehr naiv.
Noch haben sie nichts gesagt und so bam, 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 wir den Podcast aufgezeichnet und schwuppsiwupps kommt die Mitteilung der UEFA, dass das nicht zugelassen wird.
Es war wirklich so, ne? Wir haben ja den Strom ausgemacht.
Ja.
Kurz raus.
Ja. Ich bin wieder aufs Boot gegangen und dann...
Du bist wieder aufs Boot und auf einmal erfahren wir...
Nee, ja, ist nicht.
UEFA am Arsch.
Weil es zu politisch wäre, das war die Begründung. Und man war so, wait, what? Was ist denn daran politisch? Was ist beim Einsetzen für Menschenrechte, was ist denn daran politisch?
Hadi, ich würde es ein bisschen anders auffahren.
Natürlich
ist es politisch,
ja,
weil alles, was wir tun, ist verdammt nochmal politisch. Die Tatsache, dass männliche Queers sich nicht outen, ist auch politisch. Das heißt, schafft Ressourcen, in denen Statements eben auch möglich sind, weil niemand mit negativen Konsequenzen rechnen muss. Das heißt, dieses Ding von, das hat so ein Facebook-Moment, finde ich. Mhm. Ja, wir sind weder rechts, wir sind weder links, wir sind die Mitte. UEFA am Arsch, du bist nicht die Mitte, wenn du Queerfeindlichkeit einfach, also wenn du nichts dagegen machst. Das ist nicht Mitte, das ist Scheiße, weißt du?
Ja, Mann. Vor allen Dingen war es ja dann einfach auch für das Klima beim Spiel einfach absolutes Gift, diese Entscheidung. Das war einfach der absolute Horror. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Leon Goretzka ist ja dann nach seinem Tor...
Ich habe das Spiel nicht geschaut, Hadi. Was denkst du denn?
Ja, natürlich hast du es nicht geschaut, aber Leon Goretzka ist ja dann nach seinem Tor, der hat ja den Ausgleich geschossen, der Deutschland sozusagen in die nächste Runde getragen hat, ist ja mit so einem Herzchen vor den ungarischen Fans langgelaufen und hat das Foto hinterher auch auf seinem Social Media gepostet mit der Caption Spread Love und einem Regenbogen. Spread Love Always oder so hat er gesagt. Und zwar halt insofern wirklich dramatisch, als dass ungarische Hooligans während des Spiels wirklich queerfeindliche Aussagen die ganze Zeit gebrüllt haben, wo man auch so denkt, was ist denn das? Und dann hat halt natürlich diese...
Das hat man gehört, richtig, oder was?
Ja, man hat es im Stadion gehört. Ich glaube, bei der Übertragung, also wir haben es hier nicht gehört, weil wir ja nur den anderssprachigen Kommentar hatten, aber im Stadion hast du es wohl schon krass gehört. Wo ich dann halt auch so war, ja, okay, ja, danke. Danke für nix, UEFA. So, weißt du? Insofern, da wäre wirklich ein echtes, wichtiges Solidaritätszeichen der UEFA auf jeden Fall wichtiger gewesen als so einen dummen Social Media Instagram Post, den sie hinterher abgesetzt haben und so. Und überhaupt, das war eine komplett verunglückte Aktion. Aber ja.
Es gab dann auch viel Solidarität, darüber sollten wir auch nochmal kurz sprechen, weil dann ja schon auch andere Städte gesagt haben, dann packen wir halt jetzt die Regenbogenflagge wohin. Bei vielen Public Viewings habe ich auch gesehen, dass dann die Regenbogenflagge rausgeholt wurde. Das heißt, man hat sich schon so ein bisschen gedacht, so nach dem Motto, ja, ist schon scheiße, was die UEFA da macht, aber dann versuchen wir halt zumindest, wenn es dann nicht die Allianz Arena ist, dann ist es halt, keine Ahnung, der Schrebergarten um die Ecke und dann versuchen wir wenigstens im Kleinen ein politisches, weil wichtiges Statement zu setzen.
Naja, aber entscheidend wäre es auch tatsächlich gewesen, dass das von einer Institution auch noch kommt. Ne? Also ich meine, die UEFA ist ja verantwortlich für die Euro, aber wir gucken ja jetzt im nächsten Jahr schon in Richtung WM. Die findet dann in Katar statt. Da hat die UEFA zwar nichts zu melden. Das ist dann die FIFA. Und gleichzeitig, aber es ist, seit es also angekündigt wurde, dass die WM 2022 in Katar stattfinden sollte, ist wirklich eine Diskussion im Gange, wo man sagt, Leute, das ist eigentlich kein Platz, wo man eine Fußball-Weltmeisterschaft austrägt. Ja? Jetzt mal nur ein paar Statements. Wer queer ist, dem drohen in Katar 5 Jahre Jahre Gefängnis. Geschlechtsangleichende OPs sind ohnehin verboten. Also insofern, weißt du, da müssen wir ja nochmal an anderer Stelle wahrscheinlich über Entscheidungen sprechen. Aber es wäre halt einfach geil gewesen, dass wirklich von einer Institution nochmal so ein Zeichen kommt, weißt du? Das hätte ich so guckend auf Katar schon auch gut gefunden. Aber da ist es jetzt.
Ja, aber was ja dann auch sehr, sehr spannend war bei dieser ganzen Geschichte, war dann die Tatsache, dass auf einmal, gerade auch in Deutschland, look at you, deutsche Politik, deutsche Gesellschaft, auf einmal waren dann alle dann sich sehr sicher, dass Queerfeindlichkeit was ganz, ganz Schlimmes ist und dass Viktor Orban ein ganz, ganz schlimmer queerfeindlicher Mensch ist und dass die UEFA da sich jetzt auch ganz, ganz queerfeindlich on top auch noch mitverhält, wo ich mir denke, hallo Deutscher Bundestag, vor ein paar Wochen hast du mal wieder für das TSG gestimmt, gegen ein Selbstbestimmungsgesetz für Queers. Wenn man sieht, wie auch gesetzlich selbst in Deutschland, man muss dafür immer gar nicht nach Katar, ne? Du kannst einfach so einfach mal deutsche Gesetzbuch aufmachen und einfach mal gucken, was da alles für queerfeindliche Scheiße drin steht. Aber da wieder, ne, zu sagen, ach guck mal, wenn das der Viktor Orban da in Ungarn macht, dann sind wir da aber natürlich sehr, sehr dagegen. Aber was wir so an eigener queerfeindlicher Scheiße tagtäglich im eigenen Land produzieren, da machen wir schon mal wieder die Äuglein zu. Das fand ich schon wieder so also an Doppelmoral quasi nicht zu übertreffen. Und liebe JournalistInnen, noch einmal jetzt ein kleiner Service-Moment für euch. Ihr könnt mir dann gerne per PayPal ein bisschen Geld rüberschicken. Nummer und Co. schicke ich gleich rüber. Aber pass auf, Leute, transgeschlechtliche Menschen und homosexuelle Menschen bitte nicht mehr so oft in einen Karton werfen. Bei Homosexuell und Bisexualität geht es um die sexuelle Orientierung. Bei Transgeschlechtlichkeit geht es um die Geschlechtsidentität. Das heißt, Transmenschen können natürlich aber auch natürlich homo, bi oder hetero sein, aber das eine hat erst mit dem anderen nichts zu tun. Deswegen zu sagen, dass es bei dem Gesetz, was kritisiert wurde, um die Diskriminierung aufgrund von der sexuellen Orientierung geht, ist einfach falsch. Das stimmt nicht. Es geht um Diskriminierung von Queers, also von Menschen aufgrund der sexuellen Orientierung und on top auch noch aufgrund der Geschlechtsidentität. Macht doch einfach mal eure Hausaufgaben.
Preach.
Aber dann auf jeden Fall gegen Viktor Orban sein. Auf jeden Fall, weil der ist ganz queerfeindlich, aber noch nicht mal die eigene Sprache reflektieren können und ja, mit diskriminierenden Narrativen selbst um die Ecke kommen. Ich denke mir manchmal so, wo bin ich hier gelandet? Ich sag's oft, wo bin ich hier gelandet, aber ich war wieder so, was ist das hier eigentlich, was ich hier mein Zuhause nenne?
Ey, aber weißt du, daran erinnern wir einfach nochmal alle Beteiligten, wenn es dann ums Gendern geht, wenn sich alle dann ja, völlig genau darüber ärgern, dass sie gendern sollen, weißt du, dann sagen wir, hey, Moment mal, wisst ihr noch, der eine Sommer, der da im Juni 2021, als wir alle so queerfreundlich waren und Gender und so einfach auf dem Tee und wir waren, ja, ich bin dafür und wir waren so, wirklich, aber warst du, weißt du noch, so, daran werden wir dann nochmal alle erinnern, so, wenn es dann darum geht, aber naja.
Hatti, jetzt sind wir schon wieder am Plaudern und haben total vergessen, dass ja die Kategorie das Statement der Woche ist.
Ach so.
Und jetzt fragen sich ja natürlich, jetzt fragen sie wahrscheinlich unsere lieben ZuhörerInnen, na, was ist denn jetzt das Statement der Woche? Was labern die süßen Mäuse denn schon wieder so viel? Denn es ist so, liebe Leute, das Statement der Woche kommt in diesem Kontext von unserer lieben Freundin
Ursula.
Naja, ist sie unsere Freundin?
Ja, weiß man nicht, ne?
Also ein bisschen irgendwie schon. Ist so eine Freundin, die man manchmal mag und man nervt die einen so richtig. Och. Und dann mag man sie aber doch dann wieder. Denn Ursula von der Leyen hat ein Statement rausgehauen in dem Sinne, dass sie eben sagt, dass was da Viktor Orban macht oder die Politik in Ungarn macht mit diesem Gesetz, was eben Queers diskriminiert, das passt mit den europäischen Werten nicht zusammen und deswegen muss es eine Konsequenz haben dafür. Der kann nicht einfach Queerfeindlichkeit da machen und dann sagen, ich bin Teil der EU.
Ja, sie
das findet die von der Leyen nicht gut.
Da bist du richtig sauer, ne?
Was denn?
Nee, das findet die nicht gut. Du warst ja fast im Rant-Modus, fast.
Ich fühle die von der Leyen halt.
Ja,
ich finde es cool, dass sie das so macht.
Und dass sie das auch so benennt.
Dass sie es auch so benennt. Muss die auch, ist auch ihre Aufgabe.
Sie sagt, dieses ungarische Gesetz ist eine Schande. Und sie kündigt an, alles, was in der Macht der Kommission steht, einzusetzen, um die Rechte der BürgerInnen der EU zu schützen. Und damit droht Ursula von der Leyen eigentlich de facto ein Vertragsverletzungsverfahren an. Das hat Ungarn schon einige Male gedroht, so. Aber Viktor Orban zeigt sich davon bis jetzt komplett unbeeindruckt. Und wir sind mal gespannt, ob jetzt Ursula von der Leyen im Englischen würde man sagen, she puts her money where her mouth is. Mhm. So, ne? Ob sie das jetzt wirklich macht und was sie dann da so durchzieht. Ich bin sehr gespannt. Wobei Ursula von der Leyen hat in der Vergangenheit, finde ich, ganz schön viel Chutzpah gezeigt und ich hoffe, dass sie das jetzt hier auch weiter tut.
Was hat die gezeigt?
Chutzpah. Also die hat so, die hat ganz schön Mumm gezeigt. Die hat auf jeden Fall auch da, als ihr zum Beispiel bei ihrem Besuch in der Türkei kein Platz auf dem Sofa angeboten wurde,
wo sie da auf, Krawall, auf ne?
Ja genau, da war die auf jeden Fall. Da hat die auch gesagt, nee, die Scheiße mache ich aber nicht mit, Freunde. Das war nicht okay, weil last time I checked, bin ich hier nicht als irgendwie Besuch da, sondern ich bin in einer ganz offiziellen Capacity da und sollte entsprechend auch so behandelt werden. So, da habe ich keinen Bock. Also insofern nehme ich ihr die Sache mit dem Händewaschen und Freude schöner Götterfunken singt letztes Jahr immer noch krumm. Das war eine richtig dumme Aktion, aber hin und wieder macht sie auch wirklich kluge Sachen und sagt kluge Sachen und das fand ich war eine kluge Sache.
Ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt, was jetzt darauf folgt und ob es dann wieder nicht so ein EU-Move ist und so nach dem Motto, weißt du, so wie mit so einem Kind, was halt mein Fehlerchen macht, dann sagt man so, nein, 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 das wollen wir aber eigentlich nicht und dann dreht man sich aber um und macht einfach genauso weiter.
Ja, Mann.
Ich hoffe es nicht, aber wie gesagt, Ursula von der Leyen, unser Statement der Woche, hat da auf jeden Fall, wie man immer so schön sagt, Kante bewiesen.
Jawohl.
Sagt man das so?
Auch Chutzpah gezeigt.
Was heißt das denn, Chutzpah, Potzka?
Es kommt aus dem Jiddischen und heißt halt einfach wirklich Kante zeigen oder so Mut zeigen und sich durchziehen. Also weißt du, so.
Verstehe.
Aber auch alles bisschen frech, aber sie ist ja nicht frech in dem Sinne. Aber warte mal, also jetzt hier, guck mal, die Tür rüttelt, ne? Der Wind rüttelt und sagt auch, was, dass der Tarek Chutzpah nicht kennt. Nein, Spaß. Spaß. Nee, aber das heißt Chutzpah. Ursula von der Leyen auf jeden Fall eine Frau, die Chutzpah bewiesen hat, aber tatsächlich ja auch immer wieder streitbare Dinge macht. Und das erinnert mich doch schon sehr an die Kardashians.
Hadis Hot Take.
Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, ich musste ja vor einiger Zeit ein Versprechen einlösen. Und zwar hat Tarek mir das Versprechen abgerungen, mir ein paar Folgen von Keeping Up with the Kardashians anzuschauen. Und zwar insgesamt 3. Am Ende waren es dann doch ein bisschen mehr als 3. Und ich erkläre gleich, warum. Ich sollte mir die erste Folge angucken, die allererste Folge. Die letzte Folge sollte ich mir angucken. Und dann sollte ich mir noch eine Folge der 18. Staffel angucken, und zwar den Staffelauftakt. Warum es am Ende doch mehr geworden sind. Am Anfang hatten Keeping Up with the Kardashians Folgen nur 20 Minuten, also habe ich gedacht, oh komm, da mache ich gleich noch 2, 3 hinterher, damit ich mal so ein Gefühl habe und reinbekomme. Dann die Folge in der 18. Staffel, die ich mir angucken musste, war eine Doppelfolge. Das war die Folge, in der Kim und Kourtney tatsächlich sich geschlagen haben. Die hatten so eine heftige Auseinandersetzung, dass sie sich also wirklich gekloppt und auch richtig fies gekratzt haben und so. Und das war aber eine Doppelfolge. Also musste ich mir gleich 2 angucken. Und der Schluss, der war natürlich auch eine Doppelfolge. Also waren es am Ende doch ein paar mehr als die 3, die Tarek mir abgerungen hat. Aber ich habe es mir angeschaut, Tarek. Und eines vorneweg, ich bin immer noch kein Fan. Das möchte ich vorneweg sagen.
Kannst
aber das
du ja
ist
auch nicht, Hadi. Das geht ja auch nicht.
Wieso geht das nicht?
Naja, weil diese Liebe für die Kardashians ja auch durch dieses Gucken von den ganzen Jahren entsteht. Weißt
okay.
du, was ich meine?
Ja.
Du bekommst ja, das ist so wie, also wenn ich jetzt eine Serie mir angucke, die ich liebe, liebe ich sie ja, weil ich die Charaktere liebe. Und es ist ja so ein bisschen schwierig, das jetzt nach 3 Folgen zu sagen. Und außerdem on top bist du ja auch, wie wir alle auch, befangen.
Ja.
Es sind ja eben keine Seriencharaktere, wo man einfach so auf null reingeht, sondern das sind ja Leute, die wir alle kennen. Und meine Befangenheit hat ja zum Beispiel dazu geführt, dass ich die Kardashians nie geschaut habe, weil ich ja Kim Kardashian immer auch durch ein bestimmtes Narrativ, was mir auch so präsentiert wurde. Ich habe diese Brille einfach sehr lange drauf gehabt, wenn ich an Kim Kardashian gedacht habe. Und erst das Gucken hat ja dazu geführt, dass mein komplettes Narrativ, was ja nicht mal meins war, sondern was mir auch vorgetischt wurde, was ja aufgebrochen ist und am Ende einfach bedingungslose Liebe geworden ist.
Also darüber würde ich tatsächlich auch gerne gleich mit dir sprechen, was es genau ist, was dich an dieser Figur fasziniert, weil du hast natürlich recht, ich habe eine bestimmte Entwicklung jetzt durch dieses punktuelle Gucken nicht nachvollziehen können. Also auch jetzt nicht, ne? Das klappt nicht. Aber was ich durchaus sagen kann, ist, wenn du das so im Zeitraffer siehst, so diese 12 Jahre zwischen irgendwie oder 15 Jahre oder was auch immer es dann am Ende war, ne, 12 Jahre zwischen der ersten Folge und Folge 8, also Staffel 18, in die ich ja dann gesprungen bin, habe ich mir schon gedacht, oha, die haben sich aber ganz schön entwickelt. Also manche so ein bisschen subtiler, andere sehr offensichtlich. Was mir halt total aufgefallen ist, dass dieser Scott Disick sich wahnsinnig entwickelt hat, dass der Ex-Mann von Courtney, der Ältesten.
Hadi, sie waren immer noch nicht verheiratet, das hatten wir doch schon.
Also die waren nie verheiratet, nee, aber
Courtney
ihr Ex-Freund.
Courtney wollte ihn niemals heiraten, genau.
Ah,
ein Ex-Freund,
okay.
Und Vater der 3 Kinder.
Genau, also der ist halt in der ersten Folge, die ich ja dann gesehen, die ersten Folgen, die ich gesehen habe, ist ein totaler Duschberg eigentlich. Ist er so ein wirklich unangenehmer Typ einfach. Und dann sieht man den aber so quasi 17 Staffeln später und denkt sich, ach, guck mal, hat sich ja ein bisschen was bei dir getan. Natürlich ist auch heftig das Aufwachsen von Kendall und Kylie, die ja in der ersten Staffel einfach noch straight up Kinder waren. Es waren ja nicht mal Teenager, es waren einfach Kinder. Ne? Das fand ich dann natürlich auch heftig. Aber was ich auch im Zusammenhang mit Entwicklung sagen kann, ist, dass es beeindruckend ist, wie sehr die sich professionalisiert haben. Also die Professionalisierung von allem ist wirklich wow. Ich meine, das ist natürlich ein Prozess, der irgendwie dann, wie gesagt, 12, 13 Jahre gedauert hat. Aber der hat mich schon fasziniert, vor allen Dingen, weil es in den ersten paar Folgen ja auch schon sehr darum geht, dass Chris das irgendwie alles nicht so richtig auf die Kette kriegt und man nicht so weiß, ob das jetzt die richtige Entscheidung war, sie da so zum Momager zu machen. So, ne? Also das, was mich aber irritiert hat, jetzt kommen wir zu dem, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist zum einen die Sprache. Also wie die sprechen, fand ich in manchen Teilen straight up nervig, in anderen Fällen wirklich highly confusing. Zum Beispiel finde ich sehr auffällig bei Chloe, dass wenn Chloe spricht, sie so eine Art verwendet, die sehr schwarz ist oder die in meinen Ohren so sehr schwarz klingt, so, ne? Die Code-Wörter, die sie verwendet, den Slang, den sie verwendet und vor allen Dingen, wenn du auf die Zeit guckst, wo man ja jetzt vielleicht argumentieren könnte, okay, das ist jetzt einfach so Popkultur geworden, das war ja 2006, ne, die erste Folge 2006, 2007 oder so war das doch, oder? Als es losgegangen ist.
Ja.
Genau, da war
2007.
Das
2007.
Halt, ja, da war das halt noch nicht so, dass das so sehr im Mainstream auch angekommen ist, diese bestimmte Art zu sprechen, wo ich auch so war, so, hä? Okay, wieso redet die jetzt so? Das macht doch gar keinen Sinn, weil keine ihrer Schwestern so redet und so. Die haben halt sehr dieses Vocal Fry. Die reden halt auch alle so und so. Das fand ich ein bisschen heftig. Und vor allen Dingen auch zu sehen, wie die sich dann im Vergleich zu den späteren Folgen, wie sich die Art zu reden verändert. Am Anfang konnte ich die noch alle sehr gut im Off unterscheiden. Am Ende haben alle gleich geklungen, inklusive Kris Jenner. Da musst du mal wirklich drauf achten. Und dann ist mir tatsächlich aufgefallen, dass ich auch mal ein Interview mit Kim Kardashian gesehen habe, wo sie genau diesen Moment beschreibt, dass sie sagt, sie redet anders. Also sie alle reden anders. Über den Verlauf von 12 bis 13 Jahren verändert sich nicht nur ihr Vokabular, sondern tatsächlich wirklich die Art zu sprechen. Da musst du mal drauf achten. Das fand ich ganz eigenwillig und dachte so, wow, stimmt, du hast recht.
Ist mir noch nie aufgefallen.
Echt? Ja, aber
Ich glaube, was du verwechselt, ist die Tatsache, dass die sich immer ähnlicher sehen.
Nee, auch klingen.
Weil das Gesicht, was sie sich alle, auch natürlich durch ein bisschen, die einen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger, aber vollkommen fein, mit plastischer Chirurgie natürlich aufgebaut haben. Ich meine, Kris Jenner sieht mittlerweile aus wie ein bisschen Kim Kardashian mit 20 nicht aussah, gefühlt. Und also dieses Sprechen ist mir noch nie so richtig aufgefallen. Was du nicht vergessen darfst, ist natürlich, dass auch wenn du meinst, dass Chloe in deinen Augen vielleicht so eine Slang oder so eine Sprache spricht, die du eher schwarzen Menschen zuordnest, du darfst nicht vergessen, welche wichtige Rolle auch Malika und Khadija spielen, für besonders Chloe auch, ne? Ich denke mir manchmal so, weißt du, diese ganzen oft auch natürlich sehr berechtigten Kritikmomente, wenn es um kulturelle Aneignung geht bei den Kardashians, da denke ich mir so, hat schon mal jemand mit Malika darüber gesprochen? Denn sie ist eine schwarze Frau und ich möchte ihr nicht die Autonomie und auch nicht das eigene Wissen über, wann ist eine Situation unangepasst, irgendwie wegsprechen, weil es sind ja, also Khadija sind ja Zwillinge, die irgendwie auch einen großen Part gerade bei Khloe, aber auch insgesamt bei den Kardashians spielen. Ich finde es schon richtig mit der kulturellen Aneignung. Auf der anderen Seite haben sie halt auch schwarze Kinder. Mhm. Da frage ich mich dann so, auch so gerade, wenn es um Rap, also so um Vorbilder geht, ist es dann nicht auch vollkommen fein, wenn dann eine Kim Kardashian, die ja auch eine Frau of Color ist, so, das darf man auch nicht vergessen, ist es dann nicht okay, wenn sie sich für ihr Kind auch diese Zöpfe zum Beispiel macht? Also weißt du, was ich meine? Ich finde, bei denen ist es so schwierig und so komplex, weil es immer auch ein Gegenargument hat, finde ich.
Ja, aber da, so weit war ich ja jetzt noch gar nicht gegangen. Also so weit wollte ich jetzt erstmal noch gar nicht gehen.
Naja, aber in Anbetracht der Zeit, liebe Hadi, wir wollen jetzt keine 30 Minuten hier draus machen.
Ja,
fände ich es irgendwie mal ganz cool, wenn wir jetzt mal hier ein bisschen Fahrt reinbekommen und wir jetzt mal Tacheles reden.
Gut, also dann unabhängig jetzt noch von der Sprache, was mir einfach aufgefallen ist, würde ich tatsächlich gerne nochmal über das Schönheitsideal sprechen. Und damit meine ich gar nicht so sehr ihre Gesichter, sondern tatsächlich die Körper, die sie sich durch Training, wahrscheinlich aber auch durch externe Hilfe, sage ich jetzt mal, in Form von Schönheitschirurgie und so weiter und so fort angeeignet haben. Das fand ich auch sehr eigenwillig. Die Körper, die sie sich da erarbeitet haben, sind essentially, und das geht dir jetzt vielleicht wieder zu weit, aber mir ist es halt einfach so aufgefallen, das sind essentially black bodies, was sie sich da gemacht haben, ne? Also mit schmalen Taillen, ausladenderen Hüften und so weiter und so fort. Das, was in den letzten 10 Jahren erst irgendwie so zum Schönheitsideal geworden ist und in den letzten Jahrhunderten aber sozusagen eher ein Makel war. So, und damit will ich aber jetzt gar nicht nur die Kardashians angreifen, sondern eher, angreifen will ich sowieso niemanden, aber ich würde es nur gerne einmal anbringen als Punkt, über den wir auch auf gesellschaftlicher Ebene sprechen sollten, wie das sein kann, sozusagen, dass wir das jetzt alle plötzlich toll finden. Und auch die Ästhetik, also auch ihre Ästhetik, so diese ganz langen Mermaid Hair, diese ganz langen Fingernägel, die Art und Weise, wie die Lippen betont werden und so weiter und so fort, waren halt viele und lange Zeit, Jahrzehnte, einfach so Merkmale, die als Ghetto Fabulous galten, so, weißt du, wo man einfach immer gesagt hat, so, oh, guck mal hier, so kommt so eine Ghetto-Chick irgendwie an, die genau das getragen hat, weißt du, diese ganz langen Perücken, diese ganz langen, knalligen Fingernägeln, diese sehr auffällig umrahmten Lippen und so, da dachte ich auch so, oh.
Du weißt aber, dass die Perücken durch Cher inspiriert sind, ne?
Ja, klar, aber das Ding ist, in den 70er Jahren war es ja noch mal was anderes, aber jetzt so in den 80ern und 90ern und so war das halt aber tatsächlich, und ich meine, du kannst jetzt nicht so ein einzelnes Ding rausgreifen und sagen, das ist jetzt Cher gewesen bei ihr. Es geht ja um das Gesamtbild. Es geht für mich um diese ganze Ästhetik, so, ja, diese ganze Ghetto Fabulous Ästhetik, die eben früher so galt, aber die ich ja nie so bezeichnet hätte.
Genau, aber die Motivation sollte man ja trotzdem auch bedenken. Also wenn da jetzt, also weißt du, was ich meine? Es gibt ja Dinge, die man bewusst falsch macht.
Ja, aber sie hat ja auch über ihre Zöpfe gesagt, es wären Bo Derek Zöpfe und wir waren halt alle so, I'm sorry, Bo Derek, wie bitte? Das sind Cornrows. Also insofern kannst du es halt so Potato-Potato-mäßig auch anders benennen, aber am Ende bleibt es das Gleiche, finde ich einfach nur. Weißt du, was ich aber ganz spannend fand, ist, dass Kim ja selber zugibt, dass sie ganz persönlich eigentlich ein super langweiliges Arbeitstier ist und dringend und unbedingt die Entourage ihrer Familie braucht, um spannend zu sein. Das sagt sie ja auch in der letzten Folge, dass sie gesagt, dass sie selber alleine als Solistin sozusagen so eine Show nie getragen hätte. Und nur im Verbund mit ihren Schwestern wirklich irgendwie aufregend ist. Deshalb habe ich zum Beispiel nie genau verstanden, warum, Tarek, du sie so spannend und so krass findest, wo sie doch selber über sich sagt, ich bin eigentlich total unspannend und arbeite nur.
Das sage ich über mich selber auch und ziehe mir dann trotzdem den besten Zwirn an und mache geile Fotos vom Jontour, so Gott, so spannend bin ich doch gar nicht. Ich finde ja, das ist ja, dass sie da so ein bisschen tief stapelt, aber auch natürlich tief stapelt, gebabbelt, weil viele Streitigkeiten zwischen den Schwestern, auch viele Streitigkeiten, die dann ja auch in der Öffentlichkeit breitgetreten werden, auch gerne mal so dieses Ding haben, dass Kim Kardashian den Schwestern vorwirft, dass sie eigentlich gar nichts können.
Ja.
Und ohne sie wären die anderen Schwestern ja niemals erfolgreich. Und ich glaube, das ist so ein, jetzt nochmal so ein sehr kluger Schachzug von Kim Kardashian, einen darauf zu machen, so, also eigentlich glaube ich das ja gar nicht. Ich habe das aber auch schon mehrmals im On gesagt.
So über die letzten 15 Jahre gesagt.
So, was auch dazu geführt hat, dass Courtney mir eine Flasche ins Gesicht gehauen hat, was dann dazu geführt hat, dass wir uns gekloppt haben. Aber eigentlich glaube ich das überhaupt nicht. So, da muss ich sagen, finde ich so einen kleinen shady Moment von meiner lieben Freundin. Aber ganz ehrlich, ich wäre genauso shady. Und würde es natürlich bei der letzten Folge, besonders auch bei der Reunion, da sagt sie das auch nochmal,
genau.
Dann auch nochmal, damit das auch schön so stehen bleibt, quasi für die Nachwelt, dass Kim Kardashian natürlich der festen Überzeugung ist, dass nicht sie, sondern ihre Schwestern eigentlich
diejenigen sind, die die Show tragen.
Die Zugponys. Genau. Die Zugponys sind des Ganzen. Ach, Hadi, ich freue mich ja, dass du es dir mal angeschaut hast. Ich bin natürlich sehr, sehr traurig, dass es jetzt vorbei ist. Ich merke aber auch, dass mir auch so ein Ballast jetzt so runterfällt, denn es war auch ein Job, irgendwie das alles zu gucken. Und ich bin auch selber manchmal überfordert mit dieser komischen Liebe, die ich zu Kim Kardashian im Besonderen, aber einfach auch zu allen Kardashians habe. Und glaube einfach, dass da Fernsehgeschichte geschrieben wurde und ich Teil dieser Fernsehgeschichte bin. Und ich einfach diese sechs Hauptfrauen einfach bemerkenswert finde.
Ich freue mich sehr für dich vor allen Dingen, dass du da so dich reinfallen lassen konntest, so mitfiebern konntest und jetzt das Gefühl hast, irgendwie sechs neue Freundinnen zu haben. Ich persönlich fand die Show jetzt an sich ehrlich gesagt auch gar nicht so schlimm, wie ich dachte, ich würde sie finden. Ich dachte, ich gucke das und finde das irgendwie alles fürchterlich und furchtbar. Am Ende des Tages fand ich es eher ein bisschen langweilig so und musste auch feststellen, dass ich die Reality-Show-Ästhetik, auch wie es so geschnitten ist mit der Musik und wie dann so, und dann dieser Gesichtsausdruck, der dann so lange stehen bleibt, war ich auch so, oh, ich glaube, das ist nichts für mich. Aber wie gesagt, ich bin da ja auch überhaupt gar kein Maßstab, weil Millionen und Millionen und Millionen von Menschen auf der ganzen Welt fanden es halt krass, haben diese Frauen zu absoluten Superstars gemacht, haben diese Frauen auch wirklich zu, zwei von ihnen, glaube ich, sind Milliardärinnen gemacht, das muss man halt auch sagen. Also die haben da schon richtig was geschafft. Was sich einfach auch in Zahlen messen lässt. Sie sind absolute Social Media Überstars. Und ja, insofern denke ich so, dass doch meine kleine Meinung scheißegal am Ende. Aber super, gut für sie. Für mich ist es nichts. Und wird's auch nichts werden. Und so hat jeder seins.
Also Hadi, deine Meinung ist doch alles andere als scheißegal. Besonders bei dem Podcast, den du selber moderierst, der übrigens Tratsch und Tacheles mit Tesfai und Tesfu heißt.
Den ihr übrigens abonnieren könnt, wenn ihr Lust habt. Ihr könnt uns eine Bewertung dalassen. Die Kardashians werden immer das sein, was Tarek und mich, ich möchte nicht sagen trennt, weil am Ende des Tages kann uns wirklich nichts voneinander trennen.
Bin mir nicht so sicher, Hadi. Ich bin mir nicht mehr so sicher, denn wir können jetzt schon mal spoilern, liebe Leute. Ein paar Sachen unseres Gespräches werden rausgeschnitten.
Safe rausgeschnitten.
Das sagen wir jetzt einfach, also wir sind da transparent, denn hier ist was passiert, Leute, was immer noch gesittet war, aber was Hadi und ich beide nicht veröffentlicht haben wollen.
Nein.
Denn ich glaube nämlich schon leider, und das macht mich ein bisschen traurig, ein bisschen wehmutig, ich glaube nämlich wirklich, dass uns etwas trennen kann. Und das sind die Kardashians.
Und deswegen. Unsere Achillesferse sind
das
sie einfach.
Ist so. Oder das ist unser halt Zeug dabei bei Superman, wo der dann so.
Wie unser Kryptonit.
Ach ja, und das macht mich schon ein bisschen traurig.
Ja, mich auch. Aber ich finde, wir können es aushalten.
Ja, weil wir einfach nie wieder drüber reden werden. Wie so in einer Familie. In einer Familie gibt es ja auch Themen.
Das ist ein dreckiges Geheimnis.
Es muss so sein, Hadi, weil ansonsten
so ein dunkles Geheimnis.
Bricht das zusammen und das will ich nicht.
Nee, ich will es auch nicht.
Denn am Ende liebe ich dich mehr als die Kardashians.
Na, da bin ich mir nach unserer Diskussion nicht ganz so sicher, aber auch ich liebe dich sehr und kann dich auch mit Kardashians nehmen.
Mhm.
Bis nächstes Mal. Tschüss.
Vielleicht.
Tratsch und Tacheles ist eine Produktion von Studio Bummens.
Ausführender Produzent Konstantin Seidenstücker.
Produktion Kate Kugel, Laura Pohl und Peace Solomon Obong.
Redaktion Hadnet Tesfay,
Tarik, Samuel Benke,
Kate Kugel und Laura Pohl.
Schnitt und Ton Mia Becker und Christian Pfeiffer. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch
überall, wo es Podcasts gibt. Hadi, ach, wir Schatz. Beide, meine Güte.
Das wir dürfen
echt nicht über die Kardashians sprechen. Ne? Es geht
ich habe auch
nicht.
Das Gefühl, wenn wir uns streiten, streiten wir uns immer über die Kardashians. Wie kann denn das sein?
Weil ich irgendwie will, dass du sie auch magst.
Aber
und ich glaube, du willst so ein bisschen,
nicht.
Dass ich aufwache. Du willst so,
nee.
Doch, ich glaube schon, dass du dir auch denkst, so, warum... Also warum machst du da so die Augen zu? Also weißt du, was ich meine? Und das stimmt auch ein bisschen. Aber trotzdem habe ich mehr Recht, finde ich.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Was haben wir eine Scheißangst?
Das ist Ken Jebsen. Er ist Verschwörungstheoretiker. Vielleicht der einflussreichste Deutschlands.
Mann, haben wir eine Scheißangst, wie das ausgeht.
Hier spricht er über Corona. Er vermutet eine Verschwörung der Eliten.
Bill Gates ist auch ein Freund von Drosten und unterstützt den. Und das Robert-Koch-Institut und Bill Gates...
Und Ken Jebsen will sich nicht mehr manipulieren lassen.
Wow, das ist jetzt aber ganz schön dark. Ich kenne Jebsen noch ganz anders.
Er hat schwarzes Haar und buschige Augenbrauen. Seine Stimme ist laut und aufdringlich. Er macht einen ziemlich brutalen Eindruck.
Und diese jungen Menschen haben seit Wochen nichts mehr gegessen. Und ich frage jetzt einfach mal hier in die Gruppe, habt ihr vielleicht Hunger? Wollt ihr mal Kekse oder Plätzchen probieren, ja oder nein?
Ja! Damals, da war er der wildeste, der innovativste Radiomoderator Deutschlands. Er war der Rockstar und ich war Fan.
Was ist mit Ken Jebsen passiert? Vom geliebten Radiomoderator zum vielleicht einflussreichsten Verschwörungstheoretiker Deutschlands. Wie konnte es dazu kommen? In diesem Podcast wollen wir genau das herausfinden. Unsere Recherche beginnt in Berlin der 90er Jahre. Sie führt uns auf die Friedensmahnwachen von 2014. Sie führt uns in die tiefsten Tiefen des YouTube-Kaninchenbaus. Zu einem Demagogen beim Sturm auf das Kapitol in Washington D.C. Und sie führt uns nach Russland.
Einfluss nehmen auch auf den Ausgang von Wahlen.
Es geht um Waffennarren und Internettrolle, um Geheimdienste und Wunderheime. Um Neonazis, dubiose Geschäftsleute und YouTube-Millionäre.
Aber ihr guckt ARD und ZDF und lest den Tagesspiegel und die Zeit, die euch bei jedem Krieg belogen haben. Und diesmal lügen sie alle nicht.
Es geht in diesem Podcast aber nicht nur um Ken Jebsen. Es geht auch, so pathetisch es klingt, um uns. Denn Verschwörungstheorien sind gefährlich und sie sind angekommen in unseren Familien, in unseren Freundeskreisen, bei Menschen, die wir kennen. Mein Name ist Kaschrau Beros, das ist Cui Bono. What the fuck happened to Ken Jebsen? Ein sechsteiliger Podcast von Studio Bummens, NDR, RBB und K2H. Ab dem 13. Juni jede Woche im Radio, in der ARD Audiothek. Auf Spotify, Apple, Amazon, Google und überall sonst, wo es Podcasts gibt.